Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
So, ich sitze hier heute wieder mit dem Markus zusammen. Und bevor wir mit euch über ein neues Thema reden, vielleicht erzählt der eine oder andere was dazu, begrüße ich ihn erstmal. Hallo Markus, ich hoffe, du hattest einen guten Wochenstart.
Hallo Andreas, natürlich hatte ich einen guten Wochenstart. Ich meine, es ist manchmal ein bisschen zäh, sich selber wieder aus dem Wochenende rauszuziehen, aber Wochenstart habe ich meistens einen guten. Wie war es denn bei dir?
Das war ein tolles Wochenende. Es war, wie immer, würde dir Kollege sagen, und ich ziehe das mir auch immer an, es war definitiv wieder mal zu kurz. Aber ich kann dir eins sagen, ich habe viel mit Kollegen die letzten Tage gesprochen und auch mit Kunden. Es kreist immer wieder ein Thema um uns herum und ich will mal den Obertitel für mich nennen. Es geht um das Thema Fabric und wie man damit umgeht mit Instanzen, Preisen, Konfiguration, Berechtigung. All das war ein Thema und ich hatte hauptsächlich das Hauptthema, was für mich im Moment so ein bisschen da ist. Wie macht man es? Macht man zwei Fabric-Instanzen F32? Mache ich zwei F16? Oder Markus, kaufe ich mir quasi nur ein virtuelles Blech, die 64, weil da wollen ja alle hin. Dann ist Pro da mit drin und du hast noch ein paar coole Features, KI kommt. Markus, das fühlt sich alles so ein bisschen an wie früher, als man den coolen SQL-Server hatte. Und in der Standard-Edition hat er meist immer gereicht, aber die Enterprise hatte so viele Features, die du auch wirklich gebrauchen konntest, gerade für die Analyse. Ich habe so das Gefühl, jetzt heißt das Pferd anders, es steht woanders, aber die Fragen bleiben. Hast du das Gefühl auch?
Ja, ganz doll. Und wir waren ja jetzt letzte Woche in der Daten-WG und hatten jemand von Microsoft da und der hat Aussagen getätigt, das habe ich noch nie gehört. Und sie waren für mich sogar schockierend. Sie waren in dem Moment so, dass ich gedacht habe, kann man das den Kunden wirklich sagen? Weil ja durchaus im Raum auch Kunden waren, nicht nur Berater. Und ein Blick auf die Welt, das ist unglaublich. Ich hole mal ein bisschen aus. Ein Thema war die Frage nach dem, wer denn bitte schön das noch kennt, dass er Server on-premise zu Hause hat und wer dem Server Namen gibt. Also und wonach sie benannt werden. Und dann kommen da so verschiedenste Ideen, griechische Götter und so weiter. Und er hat ganz klar gesagt, kommt da weg von. Das ist genauso wie so ein Haustier, was man Namen gibt. Und wer weiß, wie man mit einem Haustier umgeht, der weiß, das wird auch noch bis zur letzten Meile getragen mit Tierarztkosten und so weiter, bis es wirklich nicht mehr geht. Und wir sind in der Cloud-Welt angekommen und so agieren wir heutzutage. Und das wäre wie Massentierhaltung. Finde ich kein schönes Bild, ist aber wahrscheinlich wirklich so in diese Richtung hingehend. Genauso war es Richtung Fabric gesprochen. Er hat zwei Bilder bedient. Einmal, es ist ein amerikanisches Modell, es ist wie Fast Food. Und wer nimmt nicht zu seinem Burger und seinem Pommes auch noch die Cola dazu, weil sie im Prinzip mit drin ist für den Preis? Das war das eine Bild, was er bedient hat. Das andere Thema war im Rahmen von Office und Excel. Früher hat man auch eine einzelne Excel-Lizenz gekauft. Mittlerweile spricht man bei Microsoft immer nur noch von diesem Office-Paket und man kauft eigentlich immer das Gesamtpaket an der Stelle. Und er hat es so ein bisschen Richtung Fabric gezogen und hat gesagt, okay, wir machen, Microsoft würde hier eine Sog-O-Push-Wirkung machen. Das heißt, das Einzelprodukt vielleicht durch Preiserhöhung etc. ein bisschen unattraktiver. Auf der anderen Seite die Seite mit der schönen neuen Welt, wo man relativ günstig bestimmte Einzüge bekommt, natürlich auch mit den kleineren Kapazitäten, was dann so eine Sogwirkung erzeugt. Und ja, ich fand diese Bilder ziemlich drastisch und hat auch durchaus Ängste geschürt, was in die Richtung ging, was nehmen Sie uns jetzt das Power BI Desktop weg und so weiter, oder kann ich das gar nicht mehr in dem Power BI Szenario lizenzieren, weil es nur noch Fabric ist, aber gleichermaßen zeigt es ja erstmal nur, was wir jetzt so in Summe haben. Also ich glaube, wie wir es bei Office sehen, ein Excel gibt es immer noch. Also ganz weg ist es nicht. Aber es ist natürlich wirklich so, ich muss nicht mehr so dediziert raussuchen, was ich haben will, sondern ich habe alles. Und das habe ich ja auch bei Fabric eigentlich erstmal wohlwollend wahrgenommen. Ich muss mich nicht entscheiden, welches Feature ich einzeln einkaufe, wie ich es lizenziere, sondern ich kaufe mir eine große Rechenleistung. Genauso wie du es gesagt hast, beim SQL-Server hat man das häufig ja auch früher so gemacht und verschiedenste Features genutzt. Aber wenn man dann plötzlich anfängt und merkt, es gibt irgendeinen Service, der, ja sagen wir mal, überdreht oder der dann doch zu stark genutzt wird und andere negativ beeinflusst, sind wir wieder bei dem Wunsch, es steuern zu können und trennen zu können. Und da ist dann wirklich die Frage, wie macht man das in der Welt? Also das ist ja fast wie waschen oder nass werden. Oder wie siehst du das, Andreas?
Ah, das ist jetzt brutal. Du hast quasi die Scheibe in die neue Welt gebracht, wo ich die alte versucht habe zu bedienen mit neuen Ideen. Es ist ja wirklich so. Ich hole mir das Fabric in einer tollen Lizenz, kriege alles dazu, auch ein Eventhaus. Es ist so ziemlich alles dabei, was jeder gebrauchen kann. Und ich merke das gerade bei einigen Kunden von uns und das ist wirklich eklatant. Jeder nutzt das, was er besonders gerne hat. Weißt du, die Data-Analysten und die Engineers, die treiben sich in unterschiedlichen Plattformen rum. Der eine benutzt gern seine Spark-Notebooks, die er toll findet. Jedes Mal fährt der ganze Cluster hoch. Das merkt man auch wirklich an der Performance. Aber die machen das, die können das. Die merken gar nicht, wo sie sich bewegen. Der nächste fährt sein Warehouse hoch, benutzt dort den ganz normalen ETL-Prozess. Auch das gibt's in Kombination mit Lakehouse, was weiß ich, was da alles drin ist. Und dann kommt der Kollege ums Eck und sagt, ah, wisst du, wir brauchen noch mal so das Thema Echtzeitdaten. Also komm, nehmen wir uns noch mal hier so ein bisschen Event und schmeißen das alles an. Du kannst alles in dieser Box nehmen. Und Markus, du hast wirklich recht, du kaufst diese Box, da ist auch die Cola dabei, also selbst das Getränk ist dabei. Ich krieg alles, kann alles auspacken, aber du weißt, wie das in diesem Package ist. Das war schon immer so, du kaufst dann das. Und ich kann mich auch an Mittagsmenüs erinnern, dann fehlt immer irgendetwas. Oder es ist die kleine Packung statt die große, weil wenn du es einzeln gekauft hättest, hättest du die große gekriegt. Steht aber nur im Beipackzettel. Und hier ist das gefühlt manchmal so ähnlich. Und auch bei den Lizenzen, da geht's schon wieder los. Ich habe auch für mich wieder rausgesucht, so was ist eigentlich so der Kern, den ich da immer sehe. Und dieses allein das Kostenmodell, und beim SQL Server war es auch schon so, und jetzt ist es bei Fabric genauso, ich habe immer das Thema Compute-Kosten, ich habe die Speicherkosten und vielleicht noch ein bisschen Netzwerkkosten. So, als allererstes gucke ich mir an, welches ist denn der größte Block? Und der einzige, der es nicht ist, für mich sind so die Speicherkosten. Das ist eigentlich so gefühlt der billigste. Und das Schlimme ist dann, da kannst du dich noch entscheiden, auch hier wieder wie bei deinem Paket, was du gekauft hast, so nehme ich den einfachen, also ohne Backup, lasse ich das einfach so oder mache ich mit Backup? Allein, dass ich diese ganzen Entscheidungen fällen muss, da bin ich wieder bei dem Punkt, das stell dir mal vor, das muss jemand machen, der das noch nie gemacht hat. Das heißt, der kann ja nur auf sein Wissen fußen und sagen, ah, alles klar, früher, ich habe das gelernt. Ich bin für das ganze Thema Systemadministration zuständig. Das kann ich alles machen. Dann spreche ich mit den Kollegen, was kann man alles einstellen, auf was Berechtigung angeht, kommt der nächste Punkt. Wer darf auf welchen Speicher zugreifen? Darf ich nur lesend, schreibend? Einige können nur lesend, andere können schreibend und alles und auch welche Sprache benutze ich wo, weißt du, Spark SQL, TSQL, das mischt sich bunt durch die Welt, fühlt sich super einfach an und dann kommt's so, Compute-Kosten, dann geht's los. Wer hat sich schon mal damit beschäftigt und ich schaue dich jetzt an, Markus, hast du dich schon mal intensiv mit CUs beschäftigt, wie das wirklich sich auswirkt und das ist, wenn du dir dann den Monitoring-Bericht anschaust, ich rufe jedes Mal meinen Kollegen Ben und er sagt, Ben, ich brauche mal kurz Assistance. Ich habe das schon 100-mal gesehen hier. Aber so ganz klar, wie das jetzt verrechnet wird und wenn das einzahlt auf diese Berechnung und ich habe eine bestimmte Geschwindigkeit gekauft, ne, sagen wir mal 480, also eine F16, wie zahlt sich denn das aus und wer nutzt die alles und wie kann ich jetzt noch dafür sorgen, dass gewisse Menschen, Markus, so wie wir beide, wir haben Vorfahrt, andere müssen warten. Also wie stelle ich das Ganze auch mit Reglern ein? Und da hatte ich mir in der Vergangenheit viel gewünscht und ich weiß, ein erster Wurf ist gemacht, aber so diese Wünsche für das Einstellen deines Bleches, weil sonst fange ich an, wieder Bleche zu trennen und hatten wir eben auch schon, wer möchte denn nicht lieber die F64 haben als zwei F32? Also auch da sind ja neue Features drin, die ich so gerne hätte. Da freut sich dann wieder der Analyst, der dann sagt, oh Mensch, das will ich auch gerne haben. Und schon kommt er wieder mit seinen Spark-Notebooks ums Eck und sagt, ach, noch mehr Leistung heißt, ich kann noch mehr nehmen. Also nimmt er sie auch. Habe ich da jetzt übertrieben, Markus, oder fühlt sich das vielleicht bei dir so ähnlich an?
Nee, und tatsächlich ist es auch so, dass ich mich lange Zeit und ist immer heute noch gefühlt so, ich bin ja eigentlich eher so der Power BIler, ne? Also tatsächlich ist das so meine grobe Welt und man wird ja auch immer wieder überrascht, wie sich bestimmte Sachen verhalten. Also jetzt, wenn du mal die Lizenzen ansprichst und du hast es gerade mit der F32 und mit der F64 oder auch, es gibt ja bis F2 runter alles an Lizenzen und du musst plötzlich merken, ja, ich brauche tatsächlich bis zu einer F64 immer noch die Pro-Lizenzierung, um das Thema mit den Viewern zu machen. Aber gleichzeitig ist es so, dass die semantischen Modelle, die auf der Premium-Kapazität oder auf der Fabric-Kapazität legen, ja die CUs von dieser Fabric-Kapazität nutzen. Und das bringt mich zu einem Thema, was ich auch schon häufiger angesprochen habe und wo ich muss irgendwann nochmal Research machen oder so. Ich keine Ahnung, wo ich das finde. Das ist eigentlich, wie viel Leistung erhalte ich eigentlich über so eine Pro-Lizenz oder so eine PPU-Lizenz und was ist das im Vergleich? Also da haben wir schon mal in der Vergangenheit, als noch Premium war, das häufig gehört, dass jemand gesagt hat, es kann sogar sein, wir hatten das häufig so mit so einem Kostenmodell und haben immer gesagt, ja, wenn du 500 User hast, dann ist so der Preis für eine entsprechende Premium-Kapazität dem gleichen, was du sonst für die Pro-Lizenzen einzeln zahlst und könntest ja dann noch mehr draufstecken. Aber die Frage ist, bringen die einzelnen Pro-Lizenzen nicht mehr CUs im Prinzip zusammen, als du nachher über die Premium-Lizenz haben könntest und hast du da vielleicht dann so eine entsprechende Differenz, die du aufgeben musst. Natürlich kommen auch mit Premium neue Funktionalitäten hinzu, die du vielleicht benötigst, die ja auch mit drin sind, aber dieser Verkaufsargument in der Rahmen oder dieses entsprechende Auskalieren, das ist wirklich schwer. Und ich finde es so interessant, egal was wir machen, am liebsten hätten wir eine einfache Oberfläche und es soll einfach funktionieren. Also so Richtung Apple gedacht oder so, wo sie immer sagen, das ist die simplifizierteste Oberfläche mit dem Touch und die Leute benutzen es einfach. So sind wir ja durchaus unterwegs. Aber sobald wir den Leuten ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten an die Hand geben, wollen sie die auch haben. Und für mich ist das so auch wieder systematisch beim Lakehouse-Warehouse-Thematik. Gerade das Warehouse soll für dich das Dateimanagement übernehmen und ist eigentlich für dich, geh über die SQL-Schnittstelle, macht was und darunter das Warehouse kümmert sich darum für die Dateiverwaltung etc. Und auf der anderen Seite gibt es das Lakehouse, wo ich mit den Spark-Notebooks arbeite und das Ganze sehr granular selber machen kann und bestimmte Verwaltungsaufgaben auch über das Notebook anstoßen kann. Und jeder denkt so nach dem Motto, ja okay, dann gehe ich doch vielleicht erstmal Richtung Lakehouse, denn auch spätestens dann, wenn ich in die Bedrulle komme, tiefer eingreifen zu können oder zu müssen, dann habe ich noch diese Option verfügbar. Also diese vereinfachten Oberflächen oder diese vereinfachten Sachen werden häufig dann doch wieder durch den Wunsch durchbrochen, mehr Einstellungsmöglichkeiten, mehr Kontrolle zu haben. Und das ist, glaube ich, was man so in der Gesamtfabrik-Welt sieht oder an verschiedensten anderen Stellen. Ich bin auch immer wieder bei dem Punkt, wir hatten es ja häufiger schon angesprochen mit den Visuals. Power BI hatte sehr einfache Visuals mit wenig Optionen und wenn wir uns jetzt angucken, was mit der nächsten Generation kommt, es freut sich jeder, wenn er dann nochmal eine Legende aktivieren kann, die noch dynamisieren kann und. Wir werden förmlich mittlerweile überflutet mit einer Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, um das ja Endprodukt zu bekommen, was wir alle haben wollten. Aber von der Stange ist das nicht mehr. Oder wie siehst du das, Andreas?
Nein, absolut nicht. Markus, das Coole finde ich, aber das hast du angesprochen, dass diese Einfachheit der Nutzung, das muss man wirklich sagen, das hat Microsoft in Fabric paar Excellence hingekriegt für mich. Es fühlt sich für jeden, und ich hatte da auch schon viel mit den Kollegen und Kolleginnen gesprochen, fühlt sich so einfach an, ich klicke hier was an, ach komm, ich mache das hier mit, oh, das ist ja toll, mit Lakehouse, ich packe hier noch ein paar Dateien rein, schönen Ordner anlegen, komm, mach das alles, daraus eine Tabelle zaubern, ruckzuck gemacht. Und auch, ich habe einen Kollegen, der hat das letztes für DBT benutzt, also allein seinen ganzen Spaß per DBT über Git synchronisiert, alles reiner, top, super, laufen lassen, läuft. Also coole Features kann man sich da wirklich entwickeln und die Lakehäuser dieser Welt, ich bin wieder jedes Mal begeistert, wie einfach es ist, da so viel reinzupacken, aber weißt du, wenn du dann dir die Haube das erste Mal oder unter die Haube schaust, sagst, ah stopp, was war denn hier für eine Engine? Ach, das war die Spark Engine, Mensch, was war denn nochmal das Besondere? Du musst diesen fiesen Beipackzettel, die musst du irgendwann doch mal auspacken und das machst du quasi ja auch selbst bei allen anderen Themen. Und dann geht's wieder los. Dann sage ich, alles klar, habe ich mir angeguckt, Lakers so verstanden. Ah, komm, kann ich eigentlich alles mit dem Lakers machen? Das fühlt sich so einfach an. So cool ist das ja. Aber wie kann ich reinschreiben? Wie kann ich lesen? Wie kann ich was verjoinen, verknüpfen? Ah, so ein bisschen SQL, weißt du selbst, Markus. Ich liebe das. Ich find's toll. Mengenoperation. Ah, warum dann nicht doch gleich den Schritt Richtung Warehouse? Und schon bist du wieder da angekommen, weil TSQL, Mensch, ich liebe das. Und da gehen auch Dinge wie Prozeduren und ähnliches. Und ich weiß, wir haben bei uns einen harten Kampf zwischen den Kollegen. Es gibt einige, die lieben ihre Notebooks. Ich liebe meinen SQL-Server. Also das nimmt mir ja auch keiner weg. Und am Ende geht's dann los, was brauche ich da noch? Und dann kommt diese Einfachheit von Power BI. Und ich habe das, was du es ansprachst mit dem Desktop. Ich habe schon mehrere Anläufe gewagt und ich mache das jetzt mal in der Cloud. Und nur dort, ich gebe ehrlich zu, ich bin jedes Mal wieder reumütig zurückgekommen und mache es im Desktop. Denn im Desktop ist es vom Arbeiten her einfach so flüssig und so einfach und es geht leicht von der Hand. Es funktioniert halt einfach. Ja, ich weiß, wenn man das Power BI öffnet, macht einen Import-Mode, man schaut mal, auch selbst das Direct-Thema ist ja jetzt auch dort schon viel besser gelöst. Aber der Import-Mode hat halt gleich wieder die Besonderheit. Du merkst es kaum, aber da wird immer ein Tabula-Server gestartet und jetzt wunderst du dich nicht, warum das immer ein paar Sekunden mehr dauert. Und das Ding wird ja auch langsam mit Funktionen erweitert und ich bin froh, dass sie das bis jetzt sehr langsam und ruhig machen, aber manchmal wünsche ich mir schneller, gerade hattest du auch angesprochen, die Visuals. Ich wünsche mir schon ein paar Features, die ich bei anderen Produkten schon längst hatte und sei es nur einen dynamischen Filter, der, wenn er sich morgens öffnet, der Bericht, dass er automatisch das aktuelle Datum einstellt, ohne dass ich Klimmzüge in der Datenbank machen muss. Ich hätte es gern im Bericht, also so eine Art, also früher gab es Produkte, die nannten das dann Action-Skript oder irgendwie sowas, dass ich so ein kleines bisschen selber machen kann und ich das als Fachanwender, also dass auch mein Report-Ersteller sagen kann, Mensch, da brauche ich die nicht für, ich brauche nichts im Modell. Diesen Bericht mit der Dynamik, das baue ich selbst. Hatten wir ja auch heute wieder so diese Diskussion, was gibt's da alles für Features drin, Bookmarks nicht, hier, da. Da gibt's andere Produkte, die nennen das Stories und was es da alles gibt. Es gibt die coolsten Sachen, aber ich frage mich manchmal, muss man denn das Feature, was da zur Tür reinkommt, nur weil es das nicht kann, gleich wieder so verbiegen, dass nachher alles wieder unwartbar wird? Ich will das nicht. Ich hätte gern die Features, so wie sie beschrieben sind. Und wenn es das nicht gibt, was mir fehlt, dann muss das irgendwie vom Produkthersteller implementiert werden. Oder er sagt mir, gibt's nicht. Damit könnte ich ja leben. Aber ich weiß, auf dieser Welt, es gibt ganz viele schlaue Leute, die bauen dann wieder Dinge in das ganze Modell rein. Und irgendwann wird das wirklich kompliziert. Und ich weiß, ich habe auch viele Kollegen, da gibt's immer die Diskussion, wo macht man denn die Intelligenz rein? Ist sie noch im Backend oder kommt sie ins Frontend? Und wer benutzt dann DAX? Und wie viel DAX wird es? Ich will das alles nicht schwarz reden, aber es gibt so viel Technik, wo ich Hand anlegen kann und Microsoft hat es trotzdem geschafft, dass Fabric sich so leicht und fast beschwingt anfühlt, wie einfach ich das denn nutzen kann und wie leicht ich mit dem Fabric dann die Dienste auch einfach nutzen kann. Mal ganz hingesehen, wie die Kosten danach dazu aussehen, aber erstmal, Markus, finde ich das ganze Produkt fühlt sich einfach cool und einfach an in der ganzen Bedienung. Die Komplexität kommt eigentlich erst immer durch die Anwendungsfälle.
Ja, wobei ich gerade, wo du das mit den Kosten auch wieder angesprochen hast, das wirklich so ein Punkt ist, den ich gar nicht einschätzen kann. Ne? Also ich sehe mich ja in der Wertschöpfungskette als Mitarbeiter an, aber so dieses End-to-End-Verständnis dafür, wie viel denn so eine Lösung kosten darf am Ende, das ist das, was mir so ein bisschen Probleme bereitet. Also das ist auch, ich kann gegen das Problem Geld werfen. Ne? Also wenn ich ein bisschen mehr Power brauche, du hast es ja schon angesprochen, dann könnte ich ja eine größere Kapazität nehmen. Aber lohnt sich eigentlich für mich, für das, was ich da nachher rausziehe, wirklich die Verdoppelung des Preises? Und auch an anderer Stelle haben wir diesen Punkt, das habe ich auch schon mal häufiger gehört, häufig ist es, Wissen reinzustecken und zu optimieren an verschiedenen Stellen. Die Person kostet manchmal mehr, als einfach nur die Mehrleistung zu ziehen. Lass es uns wieder über einen Zeitstrahl, kann sich das natürlich auch wieder amortisieren, wenn man über längere Zeit nur mit einer kleineren Kapazität auskommt, dann kann es sich auch wieder amortisieren. Aber die Frage ist natürlich auch, wie lange hat diese Lösung an Haltbarkeit? Und ich kann es auch nicht so wirklich abschätzen, was wir so ja wirklich machen. In dem Rahmen, wenn ich jetzt überlege, ich möchte so eine gewisse Strecke überwinden, ne, das kann man ja mit verschiedensten Fahrzeugen machen. Und ich sag mal, je länger die Strecke wird, desto motorisierter sollte so ein Fahrzeug sein. Und wenn wir dann noch ein Zeit mit im Anspruch haben, dann müssen wir vielleicht auch über eine schnellere Motorisierung sprechen. Und das ist das, was vielleicht auch manchmal so ein bisschen hinten rüberfällt. Man fängt an und sagt, ja, wir möchten von A nach B kommen. Und du sagst ja, okay, können wir hier so einen E-Scooter nehmen oder einen Roller oder ein Fahrrad. Und letztendlich merkt man aber über die nächste Zeit, ja, wir haben uns aber schon vorgestellt, 100 Kilometer damit zu machen oder so. Und du merkst so, ja, okay, dann müsstet ihr aber eigentlich auf ein Auto setzen. Und dann sagen die, ja, aber das ist aber auch eine ganz andere Preisliga plötzlich. Ja, es ist so. Und deswegen, es muss eben auch wirklich zu den Anwendungsfällen passen und es muss auch geguckt werden, was man macht. Und du hast jetzt immer von diesen Kapazitäten anstarten und so weiter. Das ist ja wirklich etwas, was wir, wenn wir jetzt wirklich so mit einem Fabric, mit Reservierung, auch das ist ja, muss man erstmal im Hinterkopf behalten, hatte ich an einer anderen Stelle auch bei der Daten-WG im Gespräch, dass jemand sagte, ach, es gibt ein Pay-as-you-go-Modell und es gibt die Reservierung. Ja, da kann ich ja entweder Geld sparen, dadurch, dass ich die Reservierung wirklich mache, oder eben, dass ich auch wirklich bei Pay-as-you-go das Hoch- und Runterfahren nutze. Aber auch da war man häufig der Meinung, in so einem Produktivsystem wirst du es eigentlich durchlaufen lassen. Also geh doch Richtung Reservierung und so Pay-as-you-go-Szenarien, die musst du wirklich erstmal finden, wo du sagst, ich fahre bewusst meine Kapazität hoch. Und das andere ist ja wirklich, wie du es sagst, mit einem Warehouse hochfahren und so weiter. Wir merken es aufgrund der Zeit, aber das Management und so weiter passiert ja im Prinzip nur durch die Nutzung. Also tatsächlich, wenn ich eine Aktion anfahre, die das Warehouse braucht und das Warehouse ist noch nicht gestartet, dann wird das entsprechend hochgefahren und ich muss da gar nichts großartig machen, außer warten. Und das genauso bei den entsprechenden Spark-Jobs, wenn ich meine Notebooks habe und so weiter. Das funktioniert alles automatisch, super smooth eigentlich, dass man da sich gar nicht so großartig drum kümmern muss. Und ja, das ist doch die Einfachheit, die man dann wieder an anderer Stelle liebt und die das technische Thema abrundet. Und wer jetzt lieber Dataflows machen möchte, der kann das gerne machen. Aber es ist ja auch so, dass ein Dataflow halt mehr CUs verbraucht mit der grafischen Oberfläche und vielleicht nicht ganz optimierten Skripten, die dann auf irgendeiner Engine laufen, sicherlich auch irgendwo auf so einer Spark-Engine, wohingegen, wenn ich selber clevere Skripte schreiben kann oder schreibe, auch im Rahmen von Notebooks, dann sind die einfach performanter. Und auch da hat Arthur berichtet und auch durchaus von Kunden bestätigt, die Sprache und KI ermöglicht schon einiges. Also man kann den Query, also dem mQuery nehmen und das, was dann über so eine KI da als Notebook über Python rauskommt oder PySpark, ist schon wirklich verwendbar und bringt die gleichen Ergebnisse mit weniger Last. Also auch dahingehend, es ist ja gar nicht so, dass der Business-Anwender oder dass man dafür, weiß Gott, was für eine technische Expertise im ersten Moment braucht, wenn das Ergebnis einfach zählt. Oder hast du da andere Wahrnehmung?
Nein, bin ich absolut bei dir. Also, wo du das so ansprachst, fiel mir sofort ein Fachanwender, die ich kenne, die sagen, ah, komm, wir machen das alles im Lakehouse, weil das ist doch viel einfacher. Ich muss hier nichts transformieren. Ich kann die Sachen, so wie ich sie reinlade, gleich benutzen. Also, mit meinem Notebook spielen, alles machen. Es gibt auch absolute Fans für genau das Thema. Und auch als du das ansprachst und ich das ja mit diesen Kapazitäten. Der Punkt ist doch, du darfst eins nie unterschätzen. Viele wollen in die Cloud. Das heißt, das Blech, was sie vorher hatten, was ja auch betreut werden muss, der Server muss da sein. Hat einen Bruder-Server, du weißt, ne, auch das ganze Link-Server und alles, was es da gibt und Kapazität schwenkt und was es da alles gibt, Relay-Server, keine Ahnung. All das, das musst du dann ja irgendwann auch wirklich mal abschalten, weil diese Kosten brauchst du dann nicht mehr. Aber du brauchst jemanden, der dann auch das Know-how hat, das in der Cloud zu verwalten. Und da sind wir an einem Punkt, wo ich sagen würde, das muss man auch mal wieder erstmal lernen, denn das ist eine andere Nutzung, als wenn du das Blech einstellst. Und auf dem Blech hast du viel direkteren Zugriff als in der Cloud. Und ich habe das auch immer wieder mit den Kollegen gesehen, was für Möglichkeiten da schon alles im Tenant sind in Fabric, was man einstellen kann. Ja, Und ich weiß nicht, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, weil ich kenne viele Kollegen, die stellen dann erstmal alles so restriktiv ein, dass erstmal vielleicht manchmal wieder der halbe Tag damit verschwendet wird, wieder das zurückzudrehen, denn es war doch etwas hart und also ich bin zwar jetzt Admin, aber irgendwie fehlt mir wieder ein Recht, dass ich wieder irgendwas nicht darf. Und ganz ehrlich, das muss man sich wirklich auch in Ruhe überlegen und absoluter Fan bleibe ich dafür, denn Fabric ermöglicht mir so viel und so schnell, ohne dass ich mit irgendeinem IT-Menschen sprechen muss. Und bitte nichts gegen die IT-Menschen, die machen ihren Job super. Aber ich kann das selber einstellen und konfigurieren. Und ich brauche kein Blech mehr irgendwo hinstellen, was da ist. Sondern dafür hat ja eine Firma gesorgt, dass da wirklich anscheinend irgendwo so viel Blech steht, dass das jeder so schnell benutzen kann. Und natürlich weiß ich auch, je größer das Paket ist, was ich erwerbe, desto mehr Schmankerl und kleine Bonbons legt bei mir an die Seite, damit ich das nächstgrößere Paket kaufe. Das kann man gar keinem verwerfen, Markus, denn das machen ja alle so. Und du weißt, selbst wenn du dir nicht das Fahrrad holst, sondern ein Auto, das hat ja auch gewisse Unterschiede. Und denk immer dran, beim Fahrrad, da musst du für die Regenkleidung selber sorgen, im Auto bleibst du trocken. Also ist schon ein Unterschied. Und so ist es in Fabric für mich auch. Also ich weiß, ich benutze immer gerne diese Vergleiche, aber Fabric hat einen absoluten Vorteil und es ist für mich auch so ein bisschen die Themen wie Datendemokratie. Da kommt jemand immer zu sagen, ich kann alles betreuen, selber machen, bin aber auch in der eigenen Verantwortung. Und ob du jetzt dein Dataflow lieber benutzt oder der eine sagt, ich möchte mein Direct Lake benutzen, ich will auf keinen Fall irgendwelche Daten redundant kopieren oder ähnliches. Also bitte Direct Lake, kümmert euch bitte drum. Hat auch Implikationen. Und das haben wir beim Kunden auch schon überlegt, ob wir das machen und diese, ich will das mal so sagen, die Features sind alle da. Jeder darf selber entscheiden, wie er es gerne hätte. Aber man muss sich natürlich auch auf die Technik verlassen. Und da kann ich immer nur wieder dieses zitieren, was andere Kollegen auch schon gemacht haben. Nimm nur den Illich bezüglich 50 Shades of Data Lake. Mega toller Beitrag. Hat mir viel geholfen und viele Kunden haben schon darüber geschmunzelt. Markus, es gibt wirklich viel, was man da lernen kann und was man machen kann. Und ich bleibe dabei. Das Produkt ist gut. Es fehlen mir nur so ein paar Ecken. Also ich hatte ja heute auch schon wieder die Erfahrung bezüglich, wie heißt das, im Englischen heißt das Search Protection und im Deutschen, also ich finde die Übersetzung manchmal etwas schwierig, hier heißt das Überspannungsschutz, also standardmäßig ist Fabric ja so eingeschaltet, wenn du nichts machst, kriegt derjenige, der am schnellsten ist und am meisten haben möchte, eigentlich alles, 100% ist schnell erreicht und wir haben das auch schon ein paar Mal erreicht, das schaffen wir ganz leicht, also fängst du an, solche auch da Regeln einzusetzen. Erstmal dürfen alle alles. Jetzt wird darüber überlegt, wie kannst du das ein bisschen eingrenzen? Und da ist diese Möglichkeit noch am Anfang. Es kommen noch viele Features. Und wie Marc sagen würde, der sagt es mir dann immer wieder, es ist auf der Roadmap, es wurde schon viel angekündigt, es werden auch einige Dinge kommen. Man muss manchmal ein bisschen Geduld üben, bis es dann auch da ist. Aber ich bleibe dabei. Die Features kommen so schnell auf uns zu und die Erweiterungen sind auch so schnell da, dass ich eigentlich kaum Sorge habe. Und wenn ich sehe, wie viele Kunden sich Richtung Fabric entschieden haben, weil sie wissen, dass so viel kommt und sie sich viel Infrastruktur, die auch aufgerüstet werden muss, gewartet werden, es muss sich jemand drum kümmern, das Netzwerk muss funktionieren. Ja, das muss natürlich bei Fabric auch passieren. Das heißt, auch da muss das Netzwerk da sein. Und du weißt, wenn dein Anschluss nicht da ist, ist es eine relativ ruhige Sache an dem Tag. Kannst froh sein, wenn du noch ein Handy zum Telefonieren hast. Ich will das alles nicht schwarz malen und ich will das auch nicht zu blumig malen, aber ich muss ehrlich sagen, der Angang an die ganzen Features, so leicht habe ich das noch nie erlebt.
Ja, für mich ist das so, ich hatte das irgendwo mal gelesen, auch das war so aus der Systemintegratoren-Sicht, was sich teilweise Leute für ihr Server-Setup an Gedanken gemacht haben, also in der alten On-Prem-Welt mit den entsprechenden, welche Netzwerkkarten benutze ich, habe ich die alle auf dem richtigen Patch-Level, was ist das Betriebssystem? Ich sag mal, du wirst es selber auch kennen, so ein SQL-Server, wenn er in der Standardinstallation installiert wird, dann ist er erstmal darauf ausgerichtet, das an Arbeitsspeicher zu nehmen, was er bekommt oder im Prinzip immer was im Arbeitsspeicher vorzuhalten oder zu nehmen, weil eben das, was da drin ist, kann schnell zur Beantwortung von Anfragen benutzt werden und was erstmal im Arbeitsspeicher drin ist, das bleibt so lange da, wie es ja ist ja heutzutage auch so mit diesem Hot-Modus. Also alles das, was viel abgefragt wird, bleibt da und alles, was weniger abgefragt wird, wird dann irgendwann mal überschrieben für etwas, was neu von der Festplatte geladen werden muss oder so. Aber dennoch warst du dann ruckzuck da dran, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt hier mal einen bestimmten Anteil an entsprechenden Arbeitsspeicher für den SQL-Server zur Verfügung stellen und andere Speicherbereiche muss ich nutzen oder zur Verfügung stellen, damit eben andere Dienste laufen können zur Visualisierung, für die Analyse-Services, für allgemeine Betriebssystemprozessen. Das war alles vorher auch immer so eine entsprechende Kalibrierungssache und Einstellungssache. Und das sehen wir ja heutzutage auch. Das ist bei Fabric nicht viel anders. Uns ist jetzt bloß das Problem da, dass wir diese Optionen noch nicht immer in ganzen Fülle haben. Und dann sind wir wieder dabei, dass wir sagen, okay, unsere Stellgröße ist aktuell zum einen diese Search Protection, wo wir so ein bisschen Background- und Vordergrundprozesse ein bisschen mit aufteilen können. Aber das andere ist dann auch ja die Kapazität selber. Das heißt, wenn ich bestimmte Bereiche habe, die bestimmte Lasten erzeugen sollen und andere nicht beeinflussen sollen, dann muss ich das eben über so eine zusätzliche Kapazität abfedern. Und das hast du ja auch schon wieder angesprochen. Wenn ich eine große Kapazität kaufe, habe ich gegebenenfalls ein paar Features mehr bei gleichem Preis, wie als wenn ich mehrere kleine Kapazitäten habe, kann aber dadurch die Kostenverteilung oder die Lastverteilung ein bisschen mehr steuern. Gleichzeitig habe ich aber auch wieder den Nachteil, dass ich nicht sagen kann, wenn die eine Kapazität voll ist, dann nutzt einfach den Speicher oder die entsprechenden CUs von der anderen Kapazität mit. Nein, dann sind wir wirklich physisch so stark getrennt, dass wir da Limits haben. Und das war ja, wie gesagt, eigentlich eingangsmäßig das bei Fabric so nach dem Motto, kauf dir die Kapazität und für welchen Service du die nutzen möchtest, ist deine Sache. Und jetzt könntest du wieder hingehen und sagen, okay, ich schaffe mir meinetwegen für jeden Service eine eigene Kapazität oder eben pro Fachbereich oder eine entsprechende Domäne, wenn man mal so über Domäne redet, eine entsprechende Kapazität und die können die dann auch von ihrer eigenen Kostenstelle entsprechend begleichen und wir haben dann eben vielleicht nicht sowas Zentrales, sondern wir können dann eben über Domänen und Datenprodukten solche entsprechenden Kapazitäten ja in einer entsprechenden Return of Invest Betrachtung machen, war ja auch schon mal etwas, was wir in einer Folge ein bisschen beleuchtet haben, wie denn solche Sachen vielleicht auch sein könnten im Übernutzungsgrad und zu sagen, dass man eine entsprechende Kostenverteilung macht. Also ich glaube, wir haben schon echt ein gutes Produkt bekommen und wie gesagt, du sagst es ja auch selber, ne, diese Feeling von der Benutzung ist wirklich gut. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man einen guten Stand hat, immer noch das Begehren, weiterzukommen. Und das ist ja auch menschlich und ist ja auch gut, weil wir wollen ja nicht stehen bleiben, sondern wir wollen uns ja eigentlich immer weiter optimieren und besser werden. Die Frage ist, ob man zwischendrin, und auch das hatten wir, glaube ich, mal in einer Folge, nicht den einen oder anderen verliert, weil es einfach zu komplex geworden ist. Doch wieder zu komplex geworden ist, weil man zu viele Einstellungsmöglichkeiten hat.
Ja, das hattest du ja eben auch schon angesprochen. Ich erinnere mich an das, was du eben sagtest mit dem SQL-Server. Nimm nur das Beispiel, du machst mehrere Instanzen auf einem Server, bedeutet aber auch, ihr teilt euch ein Blech. Also auch da, diese Technologie ist ja jetzt nicht komplett neu. Es ist halt nur nicht mehr so ganz in deiner Hand, wo das Blech steht. Insofern, ich finde es auch cool. Ich habe viele Kunden gehabt früher, die gesagt haben, nee, wisst ihr, wir trennen das. Das heißt, auch die Dev-Umgebung, die hat hier nichts zu suchen. Die kriegt einen eigenen Server, vielleicht nicht so leistungsfähig. Aber auch da ist es wie immer, du hast das Blech gekauft, das aufzurüsten war damals immer echt kompliziert und nicht ganz so leicht. Das ist natürlich heute mit den Möglichkeiten, die da sind, deutlich entspannter und ich muss echt sagen, es macht das Leben leicht, ja, und so wie du es auch sagtest und das geht mir ja auch so, es gibt noch viele Features, die auf uns zukommen und ich muss zum Glück nicht mehr so lange warten, es kommen viele, aber es sind halt noch ein paar Sachen, die fehlen mir einfach, aber es ist schon so viel da und so flexibel war es lange nicht. Und ich sehe ja auch am Markt, da gibt es viele andere. Nimm nur das Beispiel, wie SAP sich jetzt mit Databricks zusammengetan hat. Da tut sich am Markt richtig viel. Und ich finde es toll, dass sie sich gegenseitig so anstacheln, dass jedes Produkt auch davon sicherlich profitiert. Denn kaum einer wird warten, bis der andere mit seinen Features fertig ist. Man muss natürlich nachlegen. Und ich bin immer froh, dass wir über unser Lieblingsprodukt reden, weil unser Lieblingsprodukt ist immer noch Fabric und Power BI. Und ich finde es toll, wie sich die entwickelt haben die letzten 5 Jahre. Und ich würde fast sagen, lass uns doch mal einen Deckel drauf machen, denn ich glaube, da könnten wir noch stundenlang reden und viele coole Dinge ansprechen. Vielleicht ist das der Punkt für eine nächste Folge.
Ja, genau, weil du hast es gerade gebracht und ich glaube, das nehme ich auch als Punkt 1. Das ist eigentlich dieses Thema, was wir auch als Bundling bezeichnet haben. Andere sagen, das ist eben diese Plattformökonomie. Also in dem Rahmen, wie du es gerade mit SAP und Databricks sagst, heutzutage, wir gehen wirklich hin und würden ja ganz gerne Microsoft haben. oder zumindest wir gehen in so eine Plattform rein und möchten dann auch, dass vieles aus einer Hand kommt und wir uns eben nicht so stark entscheiden müssen, sondern wir möchten eigentlich ganz gerne das Bundle haben und das soll dann auch eigentlich zum größten Teil gut funktionieren. Ich sage immer eigentlich und normal, weil man häufig auch bei Microsoft-Produkten sieht, dass sie die Ansätze gemacht haben, aber wir sehen dann wieder an bestimmten Features, wo man sagt, oh, da müsst ihr aber echt nochmal nachbessern, gerade wenn man über Produktgrenzen hinausgeht und sagt, wie ist denn die Integration mit dem CRM, wie ist die Integration mit dem Business Central oder mit dem ERP-System, wie ist die Integration mit Teams, Office etc. Also es gibt ja so viele Produkte, überall ist so ein Durchstich auf jeden Fall schon mal gemacht, aber wenn es dann in die Details geht, dann ist wieder die Wunschliste relativ groß. Dann hast du Part 2.
Ah ja, und ich greife das nochmal mit der, ich nenne das mal Nutzung auf. Wieder das Beispiel Pay-as-you-go oder Reservierung, hattest du eben auch schon angesprochen. Was ich wirklich wichtig finde, und das glaube ich, muss man immer wieder ins Buch schreiben, schau dir vorher an, wie sehen dein Nutzungsszenario aus, und Pay-as-you-go hört sich zwar erstmal ganz simpel und einfach an, aber es kann relativ schnell teuer werden, denn Markus, wir wissen beide, wenn Pay-as-you-go heißt, du musst es auch ausschalten, weil sonst die Nutzung extrem teuer wird. Und 24/7 bedeutet 24/7, deswegen wäre da Pay-as-you-go absolut nicht geeignet. Also ich würde es cool finden, wenn man wirklich da mal so ein bisschen mehr Guidance bekommt, dass ich wirklich eine Anleitung bekomme. So, wie sieht da mein Szenario aus, so wie wir es von früher kennen? So, ich würde Folgendes für dich empfehlen, dass also auch die Kollegen von Microsoft mal wieder so ein bisschen eher die Hilfestellung geben. Ja, ich weiß, die wollen mir natürlich das möglichst große Paket anbieten, aber wenn ich sehe, was ich für eine Leistung bekomme, wie es für mein Einsatzszenario passt und ob ich sie jetzt brauche, die Echtzeitanalyse oder nicht oder mein Lakehouse, was auch immer, wichtig wäre zu wissen, komme ich mit der Leistung, die ich jetzt bestelle, aus? Denn viele haben ja Angst zu sagen, ich nehme jetzt doch lieber die 64 oder was auch immer. Wenn die nicht ausreicht, dann ist es immer noch schwierig, weil die reservierte Sache ist reserviert. Auch wenn du natürlich sagen kannst, ich reserviere das für einen längeren Zeitraum und du sparst dann. Aber trotzdem ist es so, das Geld hast du ja reserviert und das ist auch weg. So, und jetzt darfst du den dritten machen, wenn du möchtest.
Ja, den dritten mache ich auch noch. Und das ist wirklich das Thema mit der Einfachheit. Also wir möchten es einfach haben. Und so wie du es ja schon sagst, die Microsoft geht ja dahin und sagt, okay, ich nehme dir ein bisschen die Entscheidung ab, ob wir es hoch oder runter fahre. Aber das lässt sie sich auch bezahlen. Und witzigerweise ja eigentlich zum günstigeren Preis, als wenn du dir selber entscheiden kannst, aber lässt es selber durchlaufen. Also es ist schon irgendwie schwer zu sagen, was man da für einen Preis dran machen soll. Und auch gerade bei dieser Lastthematik, man muss sich erstmal selber im Klaren darüber sein, was denn die Last ist. Und ich befürchte, häufig ist es so, dass die eigene Last mit dem Loslegen innerhalb von Fabric, und du hast es auch häufiger heute schon angesprochen, weckt man die Begehrlichkeiten und man ist am Ende, also man ist ja eigentlich nie am Ende, aber man ist relativ schnell dann irgendwann am Ende, was man eigentlich wirklich an Kapazität braucht, plötzlich, als man am Anfang gedacht hat, weil es einfach gewachsen ist. Und das glaube ich, da muss man sich selber wieder ehrlich sein und darauf achten. Die Einfachheit hat einen Preis und das Thema, wie viel brauche ich wirklich, das kann, glaube ich, auch keiner abschätzen, wirklich gut abschätzen. Weil ich bin auch so, früher hat man, also ich zumindest, habe im Warehouse die Daten reingeladen und häufig hatte man den Full Load, vom Prozess einfach für kleine mittelständische Unternehmen einfacher war. Und jetzt geht man auf eine neue Datenplattform und macht eine Lakehouse-Architektur mit einer Medaillenstruktur und will plötzlich alle Rohdaten vorhalten oder auf jeder Ebene entsprechende Daten vorhalten, eine Historisierung und so weiter. Und mit solchen Anforderungen, auch wenn du sagst, Speicher ist günstig, sprengt das doch dann doch irgendwie das Verfahren. Also da muss man sich, glaube ich, sehr, sehr ehrlich sein. Wir haben eine vereinfachte Oberfläche, aber was man wirklich nutzt, ist, glaube ich, durch diese Transformation plötzlich was ganz anderes, als man vielleicht vorher denkt. Das ist so mein Punkt 3, auch wenn der länger war.
Ja, aber wir haben heute die längeren Themen. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da gibt es noch viel zu drüber reden, was man ansprechen kann und was man machen kann. Und es ist ja nicht nur der Überspannungsschutz oder wie auch immer der dann in Zukunft heißt. Ich finde es halt aber trotzdem cool. Und ich habe noch ein letztes kleines Beispiel. Bevor es Fabric gab, kannst du dich noch an Power BI Embedded erinnern, wo ganz viele gesagt haben, oh, ich nehme das. Das hat echt viel Leistung wie Premium, aber ich kann das ständig runterfahren. Und wenn der Kunde dann plötzlich feststellt, Mensch, wir sind ja international tätig, eigentlich brauchen wir es fast 24/7, dann ist auch sowas wie eine Kapazität, die du runterfahren kannst, aber nicht solltest, weil alle sie benutzen, auch keine Hilfe. Insofern schau dir deine Anwendungsszenarien an und dann entscheide dich. Und ich glaube auch, da gibt es ja kein Schwarz oder Weiß, das kann man immer noch mal ändern, denn wir sind ja der Kunde in irgendeiner Form. Insofern freue ich mich auf weitere Anwendungsszenarien und viele gute Gespräche, die noch folgen, Markus.
Ja, wobei ich muss eben gerade sagen, es gibt eine weitere Grenze und das ist die Lizenzierung. Also je nachdem, wofür diese Kapazität mal gedacht war, das ist, glaube ich, auch bei Fabric einfacher geworden. Aber das machen wir ein andermal. Bis dahin.
Absolut. Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.